Na schön. Dann beginne ich mal damit, den ganzen Irrsinn aufzuschreiben, so wie Dr. Frobis es mir empfohlen hat. Obwohl ich bezweifle, dass es irgendeinen therapeutischen Nutzen haben wird, noch einmal dorthin zurückzukehren, wo die Angst wohnt, wenn auch nur gedanklich. Zurück in das Baumhaus etwa. Oder in das Klassenzimmer. Ach je, das Klassenzimmer. Verdammt.
Aus Max Rode, die Blutschule. 13 Leichen, 11 vergewaltigte Frauen, 7 Verstümmelungen, ebenso viele Entführungen und 2 an ein Heizungsrohr angekettete Schwestern, die qualvoll verhungern würden, sollte man sie nicht rechtzeitig finden. Ich war zufrieden mit meiner Bilanz und eigentlich hätte ich ihr heute Nachmittag noch einen weiteren Mord hinzugefügt, wenn ich nicht um 15.32 Uhr gestört worden wäre. Normalerweise schalte ich mein Handy während der Arbeit ab, aber heute war Montag. Und montags war ich mit dem Fahrdienst für unsere 10-jährige Tochter an der Reihe, selbst wenn meine Frau im Lande war, weswegen ihres Jobs als Langstreckenpilotin leider nur sehr unregelmäßig vorkam. Zwar kannte ich die Nummer im Display nicht, doch es war ungefähr die richtige Uhrzeit. Jolas Schwimmtraining musste gerade vorbei sein und vielleicht rief sie ja mit dem Telefon einer Freundin an. Ich entschied mich, den Anruf besser nicht auf die Mailbox laufen zu lassen, auch auf die Gefahr hin, gleich einen Callcenter-Agenten am Ohr zu haben, der mir ein Pay-TV-Abo aufschwatzen wollte und den es nicht kümmerte, dass ich seit Monaten mit dem Dispo im Minus hing. Und so hatte ich das Kapitel des Thrillers, an dem ich gerade arbeitete, zwischengespeichert und nach dem surrenden Handy auf meinem Schreibtisch gegriffen. Was der Grund dafür war, weshalb ich jetzt im Stau auf der Avus stand und von meiner Tochter 5 Euro verlangte.
»Die zahle ich nicht.«
Jola schaute trotzig aus dem heruntergekurbelten Seitenfenster. Es war Mitte August. Wir standen in der prallen Sonne auf der Berliner Stadtautobahn und ich hatte das Gefühl, in einem Schnellkochtopf und nicht in meinem alten VW-Käfer zu sitzen.
»Wir haben eine Abmachung«, erinnerte ich sie.
5 Euro. Für jedes Mal, wenn ich zu einem Elterngespräch gebeten wurde, weil sie wieder etwas angestellt hatte.
»Ich dachte, das gilt nur für die Schule, nicht für die Freizeit.«
»Du vergisst, dass Herr Steiner nicht nur dein privater Schwimm-, sondern auch dein offizieller Sportlehrer ist. Also her mit dem Geld.« Sie sah mich an, als hätte ich sie gezwungen, ihre dunklen Locken abzuschneiden. Das Einzige an ihrem Körper, worauf sie stolz war. Ansonsten hasste sie ihre schiefe Nase, die dünnen Lippen, den viel zu langen Hals und den zarten Leberfleck auf ihrer Wange, den sie an Tagen, an denen sie schlecht drauf war, mit einem Pflaster abdeckte.
»Das ist unfair«, maulte sie.
»Unfair ist, was du mit Sophia gemacht hast.« Ich bemühte mich nicht zu grinsen, denn eigentlich fand ich es gar nicht so schlimm. Die Erinnerung an das unangenehme Gespräch im Büro des Trainers half mir allerdings dabei, verärgert zu wirken. »Ich weiß, Jola ist mit Abstand die Beste im Team und ich lasse ihr wirklich vieles durchgehen«, hatte Schwimmsteiner mir zum Abschied mit auf den Weg gegeben. »Aber sollte sie sich noch so ein Ding leisten, schmeiß ich sie aus der Mannschaft.«
»Sophia hat mich einen Bastard genannt«,
versuchte Jola sich zu rechtfertigen. »Und deshalb hast du ihr Spülmittel in die Shampooflasche gefüllt?« Ihre Mannschaftskameradin hatte einen Heulkrampf bekommen, als die Haare nicht aufhören wollten zu schäumen, egal wie lange sie unter der Brause stand.
»Ich hab ihr nur den Kopf gewaschen.«
Jola grinste, fingerte aber einen zerknitterten 5-Euro-Schein aus der Vordertasche ihres Rucksacks. »Du weißt schon, dass man einen Streit besser mit Worten löst?«, fragte ich sie.
»Klar, so wie in deinen Büchern.«
1:0 für sie. Jola wedelte mit dem Geldschein. »Leg ihn ins Handschuhfach«, bat ich sie und rollte 2 Meter weiter.
»Hey, Chips, wie geil!«
Sie nahm die Tüte heraus, die ich in das kleine Handschuhfach gestopft hatte, und ich konnte in letzter Sekunde verhindern, dass sie die Verpackung aufriss.
»Halt, nein, das ist ein Geschenk für deine Mama.«
Sie warf mir einen skeptischen Blick zu.
»Wie bitte?«
»Ja, nächste Woche zum Hochzeitstag.«
»Kartoffelchips?«
»Nicht irgendwelche Kartoffelchips. Das sind Peng-Chips. Die gibt's gar nicht mehr.« »Die Produktion wurde vor Jahren eingestellt. Habe ich dir nicht erzählt, wie Mama und ich unser erstes Date hatten?«
»Nur etwa 1000 Mal.«
Jola rollte mit den Augen und begann, die wesentlichen Eckpfeiler der Geschichte aufzuzählen.
Ihr wolltet ins Autokino, du hattest den Käfer beim Aldi geparkt, doch als ihr losfahren wolltet, war Aldi schon zu und der Parkplatz gesperrt.
Ich nickte. Also haben wir es uns mit Peng-Chips und Cherry-Cola gemütlich gemacht, durch die Windschutzscheibe auf den leeren Discounter gestarrt und so getan, als würden wir Jurassic Park sehen. Wie immer, wenn ich daran zurückdachte, machte sich ein selbstvergessenes Grinsen auf meinem Gesicht breit. Wie Kim und ich eng umschlungen auf den Vordersitzen kuschelten und ich ihr in schillernden Farben die Geschichte eines Films erzählte, den ich mir gerade ausdachte, zählte zu den schönsten Erinnerungen in meinem Leben. Abgesehen von dem Tag vor 10 Jahren natürlich, an dem das Amt uns Jola als Pflegekind anvertraute. »Deine Mutter ist damals voll auf diese pfeffrigen Peng-Teile abgefahren«, sagte ich und rollte wieder ein Stück nach vorne. »Also habe ich den Hersteller bei Balsen ausfindig gemacht und ihn davon überzeugen können, für mich noch einmal eine einzige Packung herzustellen. Mama wird ausrasten, wenn sie die sieht.«
»Ganz bestimmt«, sagte Jola wenig euphorisch.
Mir war klar, dass Jola sehr viel mehr mitbekam, als sie sollte. Sie war so unglaublich sensibel. Da konnten wir uns noch so sehr bemühen, nicht in ihrer Gegenwart zu streiten.
»Fahren wir jetzt wie versprochen Pizza essen?«
Bevor ich Jola erklären konnte, dass sie sich das eigentlich nicht verdient hatte, klingelte mein Handy zum 2. Mal an diesem Tag. Jola öffnete das Handschuhfach und nahm sich ihr Geld heraus. »Wieso das denn?« fragte ich in einer Klingelpause.
»Handy beim Fahren«,
erinnerte sie mich an den 2. Teil unserer Taschengeldvereinbarung. Wann immer ich fluchte, etwas Verbotenes tat oder eine Verabredung verschob, hatte sie Anspruch auf eine Zahlung. Kopfschüttelnd, aber amüsiert nahm ich den Anruf entgegen. Mein Grinsen verschwand mit dem ersten Wort, das der unbekannte Teilnehmer sagte. »Hallo?« Schmerz. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss: Dieser Mann hat Schmerzen. Wer ist denn da? Ich hörte ein elektronisches Warnsignal im Hintergrund, dann gab es eine längere Pause. Als ich gerade wieder auflegen wollte, sagte der Mann: Ich liege im Westend auf der Intensivstation. Kommen Sie schnell. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit.
Kann es sein, dass Sie sich verwählt haben? Fragte ich.
Das glaube ich kaum, Herr Rode.
Na schön, er kennt also meinen Namen. Mit wem spreche ich denn bitte?
Sie reden mit einem Mann, der eine Frau, 4 Kinder, 6 Enkel, aber nur noch Kraft für einen einzigen Anruf hat, bevor er stirbt. Wollen Sie nicht wissen, weshalb ich ihn ausgerechnet an Sie verschwende?